Mein Name ist Bernhard Frank, schon erwähnt, ich bin im Hosting-Team. Das heißt, in Deutschland gibt es ein Team aus 14 Leuten, die sich für um die Service-Provider kümmern. Ich bin einer der wenigen oder der zwei technischen Leute, die in diesem Team vorhanden sind. Und mein Fokus oder mein technischer Fokus ist, den Service-Providern das Hosting mit Microsoft-Technologien schmackhaft zu machen. Ja? Deswegen ist auch dieses Thema hier für Service-Provider auch interessant und damit habe ich mich auch mit der Thematik beschäftigen dürfen, nämlich das Thema Nano-Server und Container. Was versprechen sich Service-Provider davon? Wie der Name schon sagt, oder die Technologien im Prinzip draußen im Markt schon oftmals genannt und erwähnt werden, ist es ist der Fokus oder das Ziel oder die Denkweise, sehr kleine Server zu haben, die Packungsdichte zu erhöhen und damit im klassischen Fall für einen Service-Provider natürlich den Return on Investment zu erhöhen. So, gucken wir es uns mal an, was habe ich mitgebracht, beziehungsweise was möchte ich Ihnen heute erzählen. Es ist ein leichter Schweinsgalopp, durch den wir heute durch müssen, weil es ein paar Technologien sind, über die wir sehr viel oder sehr ausgiebig sprechen könnten. Deswegen habe ich mal für den Nano-Server die Top 5 Fragen versucht, für Sie zusammenzufassen und zu beantworten. Dann machen wir einen Schwenk rüber auf das Thema Container. Da reicht es dann nur für die Top 3 Fragen. Und zum Abschluss möchte ich noch die Frage beantworten, warum und weshalb es überhaupt Docker gibt, beziehungsweise wieso Docker in dem Szenario immer wieder genannt und spannend ist. Okay, fangen wir mal an. Warum Nano-Server? Also bevor, dass ich Ihnen erzähle, was Nano-Server ist, vielleicht mal die Grundlage, warum wir überhaupt in diese Technologie investiert haben, beziehungsweise warum die Technologie so aussieht, wie sie aussieht. Und da haben wir zum ersten Mal Sie gefragt, die Kunden gefragt, was denn so die drängenden Probleme bei so einem Server sind. Ja? Ein Fall oder eine Sache, die immer wieder genannt worden ist, sind die Reboots. Ja? Es ist ein bisschen schwer zu vermitteln, den Leuten zu vermitteln, und ich sage jetzt mal ein bisschen so das Level-Setting zu setzen, Reboots von einem Hyper-V-Host, von einem Virtualisierungs-Host, auf dem Ihre ganze Infrastruktur läuft, ist nicht so optimal. Ja? Weil eine Downtime oder ein Durchpatchen von so einem Server natürlich auch mit sich bringt, dass die ganzen VMs, die auf Ihnen laufen, auch durchgestartet werden. Ja? Es sei denn, sage ich jetzt mal, Sie verschieben sie woanders hin erst und machen quasi ein seamless Upgrade vom Host. Aber es bringt ein bisschen Ausfallzeit mit sich, die Sie in Kauf nehmen müssen oder Managementzeit, die Sie mitnehmen. Und deswegen ist das Thema Reboot immer so eine Sache. Außer oder beziehungsweise noch dazu, wieso muss man Reboot machen von Komponenten, die man auf einem Hyper-V-Host vielleicht eh nicht braucht. Ja? Das heißt, dieses Ballast, den Sie mitschleppen, diesen Betriebssystem-Ballast, den Sie mitschleppen, den Sie auch patchen müssen, der wird da, erzeugt da das ein oder andere Problem. Ja. Dann eine andere Sache, die in der Verwaltung sich da relativ schnell ergibt, wenn Sie mit virtuellen Maschinen arbeiten, wenn Sie mit Images arbeiten, dann wissen Sie selber, dass so ein Betriebssystem-Image, was würden Sie sagen, so ein ISO, ja, 5 Gig vielleicht irgendwie für ein Windows Server ISO Image, ja, wenn Sie ein Patchen und sich ein goldenes Image davon ablegen, ein gesysprepptes Image machen, dann hat das Ding schon mal gleich mal 20 Gigabyte Ballast, den Sie erstmal irgendwo rumliegen haben. Wenn Sie dann jetzt noch anfangen, Ihre Anwendungen darauf zu installieren und zu konfigurieren, dann haben Sie die möglicherweise diverse Male auf Ihrem Storage liegen. Storage ist teuer und auch das Rumschieben und auch die Installationszeit, ja, die Sie brauchen, so ein Image übers Netzwerk auf Ihren Hyper-V-Host zu bringen, ist einfach eine unschöne Sache und dauert zu lange. Ja, dann ist auch noch so eine Sache, wie gesagt, der Punkt, den die Service-Provider da natürlich auch sehr eng sehen. Wenn wir jetzt uns eine Virtualisierungstechnologie anschauen, wie Hyper-V, ja, haben wir natürlich eine schöne Isolierung auf Basis der Hardware. Ja. Die Hardware wird virtualisiert, ja. Sie können unterschiedliche Betriebssysteme auf ein und derselben Hardware laufen lassen, aber das Problem, das Sie halt damit kriegen, ist es effizient? Nicht unbedingt immer, ja, weil Sie dann immer diesen Basis- oder diesen Ballast-Betriebssystemanteil da mitschleppen müssen, gibt es da nicht im Prinzip was Besseres. Und das ist so das Level-Setting für einen neuen Server. Dann eine Thematik, die nicht nur Sie betrifft, sondern uns natürlich auch mit unseren eigenen Rechenzentren. Das heißt, Sicherheit ist immer ein Thema. Ja, der Ansatz ist natürlich an der Stelle zu sagen, weniger Code, den man auf einem oder in einem Betriebssystem quasi mitschleppt, als Ballast mitschleppt, hat potenziell natürlich dann weniger Sicherheitslöcher. Ja? Die Idee haben wir natürlich auch schon verfolgt mit dem Core-Server. Nur wissen Sie selber, der Core-Server ist nicht unbedingt immer der beliebteste Server in den Rechenzentren gewesen. Vielleicht mal so eine Frage in die Runde, weil ich sehe es hier vorne relativ schlecht. Wer von Ihnen würde denn sagen, dass er den Core-Server einsetzt? Bitte mal um Hand zeigen. Okay? Wer würde von denen sagen, irgendwie, sie setzen den überwiegend ein? Okay. Dürfte ich Sie fragen, gefällt Ihnen die Administration vom Core-Server? Ja, okay. Lieben Sie PowerShell? Ja. Hatten Sie Schmerzen? Keine? Okay, dann ist gut. Okay, aber Sie sehen schon im Prinzip, worauf ich hinaus will. Als Hyper-V-Cluster, ja. Einmal eingerichtet, dann in die Ecke stellen, nie wieder anfassen. Ja. Okay, gut. Also, Level-Setting ist klar. Wir brauchen einen Server, der im Prinzip diesen Anforderungen, oder wir wollten einen Server machen, der diesen Anforderungen ein bisschen besser genügt. Und deswegen, Sie ahnen es schon, ist die Antwort darauf Nanoserver. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schwülstig, ja, aber bei der Vorbereitung für diesen Talk ist mir ein Wort immer eingefallen, nämlich das Wort Askese. Ja. Die Definition, also ich hätte den Server nicht Nanoserver genannt, sondern Askese-Server. Ist wahrscheinlich in der Marketingabteilung, wäre das nicht durchgegangen. Ja. Aber die Beschreibung gefällt mir eigentlich ziemlich gut, sondern das ist ein Server, der sich wirklich aufs Wesentliche konzentriert. Ja. Den Ballast, den er sonst irgendwie braucht, wie eine GUI zum Beispiel, über Bord wirft. Ja. Das ist nicht unbedingt immer einfach, das werden Sie jetzt danach noch sehen. Ja. So eine asketische Lebensweise ist nicht unbedingt immer sehr spaßig. Ja. Aber Sie haben einen sehr fokussierten Server, der deutlich kleiner für seinen Zweck besser geeignet ist. Okay, was ich auch immer ganz gerne mache, ist bei solchen Talks oder wenn ich mir solche Talks angucke, jetzt bin ich ja doch schon ein paar Betriebssysteme bei der Microsoft, ein bisschen zurückzublicken, wo kommen wir denn her, wo geht die Reise hin, um einfach die Produkte, die sie jetzt dann kommen werden, ein bisschen besser zu verstehen. Warum schauen die Produkte jetzt dann so aus, wie sie aussehen, verstehe ich zumindest immer ein bisschen besser, wenn man uns die Vergangenheit ein bisschen anguckt. Ja? So NT4, das war so gerade die Jahrtausendwende, das war so mein Einstieg bei der Microsoft. Da haben wir hier versucht, diese starke Verbandelung von diesen einzelnen Rollen oder Features, also diese Dienste, wie zum Beispiel der Webserver einer war, ja, aus den Produkten herauszulösen. Ja, sodass es quasi nicht mehr wichtig ist oder die Reihenfolge, welche Komponenten haben Sie als erstes installiert, wie machen Sie dann weiter, was brauchen Sie sonst noch für DLLs. Alles das war in der Zeit noch sehr mühsam. Ja, der eine oder andere wird sich da noch dran erinnern. Ja, ein einfaches Deinstallieren von einer Webserver-Komponente war nicht so trivial, ja, sondern da war man echt schneller, wenn man das System komplett von vorne aufgesetzt hat, was bei NT4 schon ein bisschen gedauert hat mit den ganzen Patches. Aber das, was erzähle ich Ihnen? Das wissen Sie selber. Ja. Wo sind wir hingegangen? Oder was hat man dann mit dem, bei 2008 haben wir im Prinzip diese Aufspaltung in diese einzeln installierbaren Rollen und Features ein bisschen besser hingekriegt, also die einzelnen Komponenten wie Webserver, DHCP, Domain und so weiter und so fort, sollen hier quasi diese Vierecke darstellen. Und was wir da an dem Punkt auch gemacht haben, ist, wir haben quasi das Betriebssystem, wir haben eine abgespeckte Variante vom Betriebssystem gebracht, den Server Core, abgespeckt oder habe immer so ein Problem, GUI loszusagen, ja, weil ganz ohne GUI war er auch nicht. Also es gab schon ein paar GUI-Fensterchen, die man da starten konnte und auch musste, um den zu administrieren. Aber letzten Endes war es eine eigene, abgespeckte Codebasis von dem entsprechenden Server. Ja. Nachteil an der Sache, man musste sich entscheiden. Ja, man konnte nicht hin und her wechseln. Das Hin und Her wechseln, das hat sich dann bei dem Server 2012 oder auch mit dem und dem R2er konzipiert. Das heißt, Server Core war die Basis. Ich konnte die GUI dazu installieren, ja, oder auch wieder weginstallieren. War ganz praktisch. Das heißt, man konnte im Prinzip Treiber einbinden oder entsprechende Geschichten in der GUI konfigurieren und die GUI dann letzten Endes dann über Bord werfen und entsprechend auch die Ressourcen oder die Bits auch direkt von der Platte auch noch löschen, wenn man das gemacht hat. Ja, also. So, wie passt jetzt hier der Nano-Server ins Bild? wenn wir uns quasi das hier jetzt mal auf die Seite legen. Ja, Nano-Server soll unser nächster Schritt quasi sein. Erstens, den wird es nur für 64-Bit geben. Okay, das ist jetzt weniger das Problem. Das Ganze hat keine GUI. Ja, es hat eine TUI. Damit meine ich jetzt nicht das Reiseunternehmen, ja, ein textbasiertes User Interface. Ich werde es Ihnen dann auch nochmal zeigen. Ja. Sieht sehr lustig aus. Gerade oben im Sprecherraum meinte einer, was ist denn das? Noch nie gesehen irgendwie. Sieht ja aus wie DOS. Ja. Aber wie gesagt, mit DOS kann man zumindest, konnte man ein paar Sachen mehr auf der Command Line machen. Ja. Das, was Sie beim Nano-Server im textbasierten User Interface machen, das ist sehr rudimentär. Ja. Ich zeige es Ihnen auch nochmal irgendwie, was da geht. Okay. Es ist keine Edition, wenn man so möchte. Also wenn Sie die ISO einlegen und eine Maschine installieren, werden Sie ja gefragt, irgendwie, was wollen Sie haben? Server Standard Core oder Server Standard mit GUI oder Data Center mit GUI? Da werden Sie den Nano-Server nicht finden. Es ist eine Deployment-Option. Ja? Wir werden es gleich machen in der Demo. Ja? Dann, Sie ahnen es, um diesen Server da hinzukriegen, ohne GUI, die GUI rauszulösen, das war nicht so einfach. Und wenn Sie mal Zeit haben und sich einen Talk anschauen von dem Jeffrey Snover, der quasi hier der Vater von diesem, einerseits ist er der Vater von der PowerShell, aber andererseits auch von dem Nano-Server, dann hören Sie ein bisschen so unterschwellig raus, dass dieses Refactoring, also dieses Herauslösen der GUI aus diesen Core-Komponenten, eine spezielle Aufgabe war. Also das war nicht ganz immer so trivial. Ja? Gut, und im Prinzip folgt man im Prinzip dem Server-Core-Pattern. Das heißt, ja, wir haben einzeln installierbare Rollen und Features. Ja? Allerdings geht das ein bisschen anders als bei Server-Core. Und der Footprint, also sprich das Basis-OS, ist auch noch deutlich abgespeckter im Vergleich zum Server-Core. So, Rollen und Features, ein paar Sachen, die sehr wichtig sind. Wir haben ein Zero-Footprint-Model. Heißt, wenn Sie Stand heute bei einem Windows-Server, auch in der Core-Variante, eine Rolle installieren, müssen Sie da sonst irgendwie noch was machen? Also ich sage jetzt mal ISO oder CD einschieben? In der Regel nicht. Ja? Das werden Sie auf dem Nano-Server machen müssen. Das heißt, Sie müssen irgendeine Art Installationsmedium zur Verfügung stellen. Ist jetzt keine ISO, aber ist so ein Paketordner. Das heißt, Sie müssen aktiv wieder Bits in Ihr Image reinbinden, damit Sie bestimmte Rollen oder Features aktivieren können. Okay, Treiber-Support soll genau der sein wie vom Windows-Server auch. Das heißt, kein Sonderweg, keine Sonderlogge für den Nano-Server. Ich sag, so gefühlt möchte ich noch eine kleine Warnung mitgeben, ja, weil ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass es irgendwelche schwindlichen Treiber gibt, ja, die für die Installation eine GUI brauchen oder im Prinzip für den Betrieb eine GUI brauchen, was ja ganz böse wäre eigentlich. Ja. Also gibt es vielleicht auch, sollte es nicht geben, ja, sind wir uns alle einig, aber im Prinzip wäre das im Prinzip der Haken an der Geschichte. Was auch spannend ist, wir haben uns im Prinzip lange um die Entscheidung, finde ich, ein bisschen gedrückt, ob wir Virenscanner auf einem Server gut oder schlecht finden. Ja? Wir haben uns, sage ich jetzt mal, entschieden, es wird den Windows Defender auch für den Nano-Server geben. Nicht nur für den normalen Standard-Server, sondern den Windows Defender auch auf dem Nano-Server. Der frisst 60 bis 70, so genau habe ich es noch nicht nachgezählt. Danke für den Hinweis, den nehme ich mit. Da werde ich mal, nochmal in die Bütt gehen und mir das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ja. Ja. Masse der Malware, ja. Tendenz steigend, das kann natürlich dann sein, irgendwie, dass der Patterns-Download dann entsprechend lange dauert. Na gut, aber er ist zumindest mit drin, er ist eine Option, Sie müssen ihn nicht nehmen. Sie können ihn nehmen. Okay, und was noch nicht zur Gänze vorhanden ist, sind im Prinzip die Agenten, also aus System Center Sicht oder von App Insight Sicht, aber es ist ein ganz klares Ziel hier, dass diese Agenten oder diese Softwarekomponenten auch für den Nano-Server noch entwickelt werden und noch kommen. Ja. Wo sind wir mit dem Server Stand heute? Ja, wie gesagt, wir haben ja ein Technical Preview draußen. basierend auf dem haben wir mal geguckt, wenn man jetzt mal die ganzen Sicherheitspatches nehmen würde aus dem Jahr 2014 und würde die jetzt mal, guckt sich die an und würde die jetzt applyen auf, welche davon für den Nano-Server denn jetzt portiert hätten werden müssen oder angewendet werden müssen. Ja? Dann kommen wir von ursprünglich 26 wichtigen Patches, bleiben für den Nano-Server dann letzten Endes noch 9 übrig. Ja. Ein bisschen weniger quasi als die Hälfte. Wo es deutlich besser aussieht, sind die kritischen Security Bulletins, also wirklich die absolut kritischen Sicherheitspatches. Da sind wir bei einem Zehntel. Ja? So, weiter geht's. Die Anzahl der Reboots könnte nach meinem Empfinden noch ein bisschen besser sein. Ist auch das erklärte Ziel von Jeffrey Snover, dass sie die Zahlen noch ein bisschen runterdrücken. Also von 11 Reboots, die bei einem 2000 oder von den Patches, die in 2014 angefallen werden, hätte man beim Nano-Server 3-mal rebooten müssen und beim normalen Server 11-mal. Ja. Okay, machen wir das Spiel mal noch ein bisschen weiter. Ich gehe mal ein bisschen schneller durch. Treiber, die geladen werden, ja, gut, ich sage jetzt mal ungefähr 70%. Dienste, die laufen, ja, ungefähr die Hälfte von dem normalen Core-Server-System. Und die Anzahl der offenen Ports ist auch ungefähr ein Drittel. Ja? Da muss man auch gucken, irgendwie, das sind, wie gesagt, vorläufige Ergebnisse. Es kann dann sein, irgendwie, dass beim letzten Endes beim RTM-Bit das dann noch ein bisschen anders aussieht. Was haben wir noch? Prozessor-Count, oder nicht Prozessor-Count, Entschuldigung. Prozesse, die laufen bei einem Standardsystem. Okay, nicht weiter schlimm. Die Boot-IO, also sprich das, die anfallenden IO beim Starten, auch nicht super dramatisch, sage ich jetzt mal. Man spart sich was, aber nicht jetzt, sage ich jetzt mal, signifikant. Ja. Mehr wird es dann schon beim Kernel Memory, das dann verwendet wird. Da braucht man gerade mal ein bisschen weniger als die Hälfte. Und was ich im Prinzip deutlich spannender finde, wobei die Zahl, die ist interpretierungsbedürftig, ja, ist die Setup-Zeit. Also sprich, wenn Sie ein vorgefertigtes Golden Image von Ihrem Nano-Server haben, bootet der ziemlich schnell. Die Konfigurationszeit, also sprich das, wo Sie sagen, irgendwie, okay, er durchläuft die Setup-Phase, er knallt das Image auf die Platte drauf, er macht seine letzten Customization-Schritte, das geht wirklich deutlich schneller beim Nano-Server als beim Core-Server-System. Ja. 300 Sekunden finde ich ja auch schon nicht so schlecht, sage ich jetzt mal. Ja. So, Disk Footprint, das ist signifikant. Quasi nur 400 Megabyte ungefähr von der Größe anstatt 5 Gigabyte. Also da holen Sie schon noch ordentlich was raus. Und wenn man das Ganze eben in der VHD nutzt, ist es ähnlich klein. So. So weit zu den Zahlen. Jetzt mal die Frage, wie installiere ich überhaupt den Nano-Server? Und da wollte ich Ihnen gleich mal eine Demo zeigen, um Sie noch mal schon mal abzuschrecken. Okay, was habe ich hier? Ich habe hier auf meinem System das darf ich Ihnen noch gar nicht zeigen. Ich habe hier einen Windows Server 2016 auf meinem System als Technical Preview. Ja? Und mach's mal so, ich werde mir jetzt mal einen Demo-Ordner erzeugen. Ich habe da schon einen. Dann machen wir jetzt einfach mal einen neuen Demo-Ordner, damit man das jetzt hier Live-Demo. Ja. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen. Nee, das kann man, glaube ich, nicht erkennen. Ne? Also ganz hinten, glaube ich, sind Sie jetzt gekniffen. Ne? Ich versuche ein bisschen zu arbeiten mit der mit Zoomit dann irgendwie. Das ist mir immer ein besonderer Spaß. Okay, was nehme ich da in meinen Demo-Ordner rein? Also der Einfachheit halber schon mal hier diesen Technical Preview. Den kopiere ich mir da mal rein oder ich verschiebe den einfach mal, damit Sie das ungefähr mein Gefühl haben, was Sie da jetzt brauchen, wenn Sie da jetzt anfangen damit. So, den da. So, wenn Sie den jetzt mal mounten, ja, dann sehen Sie hier so einen komischen Ordner, der ist neu, ja. Nano-Server heißt das Ding. Ja, und da sind ein paar Bits drin und diesen werden wir uns jetzt mal kopieren, weil wir nämlich eine toolseitige Unterstützung haben für das Erzeugen von so einem Nano-Server-Image. Das heißt, alles, was ich jetzt erstmal machen muss, ist diese zwei PowerShell-Skripte, beziehungsweise das eine ist ein PowerShell-Modul und das andere ist ein PowerShell-Skript, das vielleicht auch schon der eine oder andere kennt. Das werde ich mir jetzt mal in den Demo-Ordner kopieren. Copy. Na, wo sind wir? Hier, Live-Demo. So, und jetzt geht's los. So, kann man das einigermaßen erkennen auch hinten oder soll ich den Font größer machen? Ich bitte um Wortmeldungen. Passt schon? Alles gut? Okay. Also, E. Wo war mal Live-Demo? Machen wir noch einen Change Directory dahin? Ja, so nett. Das kann ja heiter werden. So, dann möchte ich mal jetzt hier dieses Modul laden, das mir die Erstellung von so einem goldenen Image für Nano-Server erleichtert. Ne? Also, das wäre jetzt dann hier Import Module. Und zwar Nano-Server Image Generator. Damit habe ich dann entsprechend ein neues Commandlet, das nennt sich dann New Nano Server Image. Ja. So, und jetzt geht's los. Jetzt muss ich dem Ding quasi sagen, irgendwie, okay, wo ist denn die ISO für den Windows Server? Jetzt muss ich mal schauen, die habe ich jetzt hier quasi unter F. Dann ist die Frage, wo wollen wir denn jetzt, wo ist so quasi so unser Arbeitsverzeichnis, ich nenne es mal Base. Und jetzt haben wir hier noch einen Target-Pfad, also wo soll denn unser Nano-Server hingelegt werden? Nano-Server, und wie wollen wir nennen? Nano.vhdx. So, dann sollten wir der ganzen Geschichte noch einen Namen geben, das heißt, wir geben dem Nano-Server, den wir da erstellen, auch noch einen Namen. Mein Nano. Ja. So, und jetzt auch noch wichtig, wenn Sie das jetzt auf dem, dass man hier die entsprechende Language Locale noch mitgibt, der zieht dann die entsprechenden Sprachpakete für den Nano-Server damit ein, wenn wir nämlich dann entsprechende Rollen oder Features dann installieren wollen. So, dieses Tool kann noch ein paar Sachen mehr. 40 GB soll jetzt Ding groß sein. Und es soll eine virtuelle Maschine sein. Eine virtuelle Maschine hat quasi die Integrationskomponenten und die möchte ich quasi gleich noch mit in die VHD noch mit reinnehmen. Sie erinnern sich, da ist nichts drin außer ein Basis-Image. Alles, was ich an Features haben möchte, an Software haben möchte, muss ich von draußen reinschieben. Ja? So. Das heißt, es gibt noch ein paar andere Reiter, die sehen Sie hier. Ja, ich steppe sie mal durch. Das sind Funktionalitäten, die in dieses oder Rollen oder Features, die Sie quasi gleich mit diesem Tool im Nano-Server mit importieren können oder antickern können. Ja? So, ich lasse es jetzt mal weg. Also Features wären zum Beispiel sowas wie Hyper-V, heißt Compute. Ja? Sowas wie Storage wäre zum Beispiel sowas wie ein Scale-Out-File-Server. Ja? Clustering. Ja, das heißt, Sie können direkt bei der Erstellung von diesem Image dann so ein paar Sachen da mitgeben. So. Passwort kriegt das Ding auch noch. So, was jetzt im Hintergrund passiert, er legt jetzt eine VHDX an, erzeugt für in dieser VHDX auch gleich noch eine Unattent-Datei, wo man im Prinzip theoretisch noch IP-Adressen so einem Nano-Server gleich noch mitgeben könnte, wo auch drinsteht, welchen Computernamen dieser Nano-Server dann auch bekommt. Man könnte ja auch noch so Sachen machen wie ein Offline-Domain-Join-Blob, könnte man dem jetzt auch noch mitgeben, dass wenn dieser Nano-Server durchbootet, auch direkt beim nächsten Start dann sich gleich noch mit in die Domäne mit reinnimmt. Das wollte ich jetzt nicht machen, sondern das machen wir dann im Nachgang. Dann sehen Sie gleich mal, wo die großen Schmerzen dann, sage ich jetzt mal, bei der Administration sind. Ja.
Frage, ja. Muss auch als Development-Machine-Server Linux haben, also das PowerShell selber muss selbst schon auf einem Host laufen, der
Das sollte ja auch auf 2012R2 gehen. Ja, es sollte ja auch, ich sehe jetzt keinen Grund, warum es nicht gehen sollte. Wichtig bei dem Punkt ist immer, dass Sie diesen Language Setting, also ENUS, mitgeben, ja, weil sonst packt er Ihnen nicht die richtigen Lokalisierungspakete in das Image mit rein. Ja. Gibt auch irgendwo einen Hinweis, glaube ich, dass man es auch auf dem Windows 10 Client laufen lassen kann. Ja. So. Während er jetzt hier noch anfängt, einen Nano-Server zu generieren, werde ich gleich jetzt mal so eine virtuelle Maschine anlegen. Also erstmal eine leere Hülse. eine leere virtuelle Maschinenhülse, die dann später diese VHDX kriegt, diese Festplatte kriegt, die wir da gerade jetzt im Hintergrund erstellen. So, mein Nano nenne ich das Ganze mal, speichere das Ding ab unter meinem E-Laufwerk, sage hier, es ist eine Generation 2 virtuelle Maschine, also eine, die ein UEFI-Motherboard quasi hat und nicht mehr das, den BIOS-Modus. Ich hänge das Ganze auch noch an den Netzwerk dran und sag, die Platte, die kriegst du später. So, dann haben wir auch noch das Problem, dieser Server, der da jetzt kommt, der ist jetzt noch nicht Mitglied von der Domäne. Ja? Dieser Server ist komplett, er ist GUI-los, er hat eine TUI, habe ich schon gesagt, aber ich muss es mir selber auch noch ein bisschen irgendwie einflößen. Management von einem Server, der in der Workgroup ist, über PowerShell Remoting kann man machen, geht auch, ist aber nicht schön. Ja? So, wie kriegen wir den jetzt in die Domäne rein? Anmelden und Join Domain machen geht nicht. Ja? Zumindest nicht über die GUI, sondern man muss es auch von Remote aus machen. So, das heißt, ich klemme jetzt erstmal hier die Platte noch dran. Die sollte sein, Live-Demo, Nano-Server, hier haben wir sie hingelegt. Ich schiebe die jetzt einfach mal hier weg auf VMs, Host, mein Nano. Da machen wir uns ordentlich, wie wir es hin. So, hier so ein Ordner und das kopiere ich mir gleich mal als Pfad raus. Dann gehe ich in meine VM rein und sage hier unter den Einstellungen, mach mal Platte. Nimm mal die Anführungsstriche weg. Da könnt ihr. Ja, das. Ja. Danke. Ich würde einen Feature-Request stellen. Dürfte ich Ihre E-Mail-Adresse haben? Weil es ist mal gut, wenn man noch Kundenvotings dazu hat. Weil's 90% der Fälle sind die Tünnchen. Ja, okay, gut. Ja, das. Ich weiß auch nicht. Also, das sind so Sachen irgendwie. Da sitze ich davor und denke mal, das liegt an mir. Also ich scheine da wohl ein Problem zu haben, aber es ist immer gut zu hören, dass man nicht der Einzige ist. Okay. Ja, ich starte ihn jetzt mal. Habe ich noch was vergessen? Okay. Fällt mir jetzt erstmal noch nichts ein. Das sehen wir dann schon, wenn uns danach die, wenn die Session ein bisschen schneller zu Ende ist. Machen wir mal eine Connection drauf. Gucken wir uns mal das Ding an. So. So sieht das Ding aus. Schlank. Schlank, ne? Wie lange hat er gebraucht fürs Setup? Ja. So, dann loggen wir uns mal ein, weil das Problem, das wir jetzt haben, ist, wenn ich mich remote drauf connecten möchte, dann muss ich ja was angeben, ne? Was ist, wenn ihr jetzt irgendwie, der ist nicht Mitglied von der Domäne, der ist auch nicht, der ist in der Workgroup. Die erste Frage ist, was hat denn der für eine IP-Adresse? Ja. Wenn es als virtuelle Maschine läuft, ist ja kein Thema. Wir haben ja die Gastkomponenten integriert. Das heißt, hier Networking, ja, schlau wie er ist, kann man sich hier auslesen. Sie sehen es hier unten. Also, ich könnte jetzt entweder die nehmen, aber was machen Sie, wenn Sie das Ding aufs Blech installieren? Geht auch. Da müssen Sie sich dann hier anmelden. Ja. So, und jetzt kommt diese DOS-like Experience, ja? Was ich damit sagen will. Also, Sie sehen hier die IP-Adresse. Ja? Es sind noch ein paar Sachen hinzugekommen. Ja? In TP3 fehlt da noch ein bisschen oder ist es noch ein bisschen rudimentärer? Man möchte es kaum glauben. Aber was Sie zum Beispiel hier haben, Sie können jetzt das Adapter konfigurieren, Sie können dem Ding eine statische IP-Adresse geben und was stellenweise auch mal wichtig sein kann, hier die eine oder andere Firewall-Regel nochmal nachziehen und öffnen. Ja? Also das ist, sage ich jetzt mal, hier die Oberfläche. Sie sehen auch schon, ich bin noch nicht fertig, Pacific Standard Time ist nicht unsere Zeitzone. Das wird dann mit der entsprechenden Uhrzeit, die von außen rein synchronisiert wird, über die Gastkomponenten dann zu netten Ergebnissen im AD führen, also gerade wenn es um Authentifizierung und so weiter geht. Das heißt, da müssen wir jetzt noch ein bisschen Hand anlegen. Okay? So, ein Ding, was man immer vergisst, wir sind jetzt dann dabei, einen Server zu administrieren via PowerShell, der eigentlich nicht Mitglied von meiner Domäne ist, sondern in der Workgroup ist. So. Und dabei gilt es zu beachten, und das kennen Sie vielleicht auch schon, dass ihre Remoting-Einstellungen möglicherweise das nicht erlauben, diesen Server zu administrieren. Ja? Also wenn Sie sich mal hier diesen Windows-Remoting-Einstellungen mal angucken, von Ihrem Client, Client ist in dem Fall hier mein Demo-Rechner, dann ist der Eintrag hier, ja, wichtig, das Sternchen ist nicht da. Müssen Sie machen. Okay? Also entweder tragen Sie hier die IP-Adresse ein, Ihres Servers, den wir gerade erstellt haben, oder Sie sind ein offener Typ und machen hier ein Sternchen. Ja? Also, das haben wir schon mal erledigt. Dann gehen wir mal rein und sagen hier Session, weil ich brauche das dann später. Also ich erzeuge mir eine ganz normale PowerShell-Session, so wie man es auch kennt. New PSS-Session, und zwar wohin? Ja, jetzt wäre die IP-Adresse wieder gut. Weiß hier noch jemand? Die 226, also 192.168.178.22. Danke. Man merkt, der Sprecher ist schon am Ende. So, und jetzt mit welchen Anmelde-Credentials, die frage ich mir einfach mal ab. Credential. So, ich sage hier, ich bin der Administrator. Und sollte jetzt nach endlicher Zeit hoffentlich eine Connection dann hinkriegen. Beziehungsweise die Connection wird direkt gleich in die Session-Variable gespeichert. Dann gehe ich zurück. Also die Session-Variable kann man gleich direkt, wenn ich jetzt hier Enter, PSS Session mache und nehme hier diese Session-Variable, dann sehen Sie auch, dass ich hoffentlich gleich eine Verbindung zu meinem Host habe. Und wenn man jetzt hier sowas macht wie Host Name, sehen wir auch hier unseren Nano-Server. Okay? Ein paar Sachen gehen natürlich jetzt nicht. Also ich könnte jetzt hier, glaube ich, noch ein IP-Config, der ist noch mit drin implementiert, also der funktioniert noch. Aber ein paar andere Sachen oder Command-Lines, also es ist sehr rudimentär an Funktionalitäten, was Sie hier aufrufen können. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte noch einen Domain-Join von dem Ding hier machen. Und das ist auch nicht so einfach. Also Sie können die PowerShell-Befehle für den Domain-Join können Sie nicht verwenden, die sind nicht durchimplementiert. Noch nicht. Ja? Vielleicht kommen sie auch gar nicht, also weiß ich nicht. Momentan ist es, wir machen es mal, ich zeige es Ihnen mal, wie jetzt momentan der Weg ist, wie sie es machen. Jo, richtig. Das heißt, sie erzeugen sich quasi hier, jetzt mal hier nochmal kurz in den richtigen Pfad reingehen, damit man auch live Demo, so, damit man auch hier das Dejoin dann hier wieder finden. So, wie wollen wir den Server nennen? Mein Nano, okay. Mein Nano. Und erzeugt man dann quasi eine Blob-Datei. Mein Nano. Und diese Datei werde ich dann später quasi zu meinem Server tragen, ja, oder kopieren. Und ich habe mir einfach jetzt schon mein Computerobjekt in meinem Active Directory für mein Nano angelegt. Hier sollte er sein. Hier sehen Sie es, mein Nano. Ja, komme hier ein bisschen durcheinander mit dem, aber hier ist er da. Ja. Okay, nächster Schritt wäre also Domain Join. Erstmal hier diese Blob-Datei zu meinem Nano-Server übertragen und dann entsprechend das Dejoin-Kommando auf dem Nano-Server ausführen. So. Da wären wir jetzt mal so, es gibt eine Neuerung, die ich eigentlich sehr praktisch finde. Sie können innerhalb von einer PowerShell-Session Sachen kopieren. Also von der Quelle zum Ziel. Ja? Und wenn das Ziel eine PowerShell-Session ist, können Sie die hier auch angeben. Ja? Das heißt, ich sage hier Copy Item von meinem Quellpfad. Das müsste jetzt Live-Demo. Und dann haben wir es hier, mein Nano-Blob. Kopiere ich und zwar in eine Session. Die Session habe ich ja vorhin angelegt, das ist nämlich hier die Session-Variable. Und dann sage ich, das Ziel soll sein, da mache ich es mir jetzt mal einfach, das C-Drive direkt in Root rein. So. Datei ist kopiert. Jetzt wieder rein in den Nano-Server, ETSN für Enter PowerShell Session, Abkürzung, manchmal ganz hilfreich. Und jetzt, bevor dass ich jetzt hier noch einen Fehler beim Tippen mache, kopiere ich den String hier, mein Nano. Der Pfad stimmt auch nicht. Das müsste so passen. Sehen wir ja gleich. Da kennen wir nichts. Also, ich lade das File hier rein. Schauen wir mal, ob es da ist. Ja, scheint so funktioniert zu haben. So, und jetzt machen wir noch einen Reboot von der Kiste. Restart Computer. Ja, auch IntelliSense, auch Remote IntelliSense geht. Deswegen muss man hier jetzt noch ein bisschen warten. Und mein Nano-Server sollte durchbooten. Das geht in der Regel so schnell, dass quasi hier die Anzeige gar nicht mehr mitkommt. Ja, man sieht es eigentlich nur, sage ich jetzt mal, an der Uptime der entsprechenden. Und die Session hier, die versucht jetzt noch mit den alten Credentials hier weiterzumachen, was aber nicht funktionieren wird. Also deswegen schießen wir sie ab. Nächste Session. Was wollen wir noch machen? Ja, das wäre jetzt quasi hier, wie man den Nano-Server in die Domäne mit reinbringt. Der kann halt jetzt blöderweise noch nichts. Ne? Das heißt, wenn man ihm jetzt noch ein bisschen was beibringen möchte, was er, ich sage jetzt mal, soll er jetzt Hyper-V-Server sein, soll er jetzt Cluster-Server sein, dann ist die Vorgehensweise so, ich fahre den mal runter und mach aus dem mal einen Webserver. Ja. Das heißt, was Sie nämlich jetzt hier gesehen haben, also jetzt hier in meinem Live-Demo-Ordner, den ich für Sie heute jetzt angelegt habe, gibt es jetzt ein Base-Verzeichnis. Und in diesem Base-Verzeichnis finden sich bestimmte Packages. Und diese Packages sind quasi diese Rollen und Features, ja, die Sie in den Nano-Server packen können. Ja. Also kann da keinerlei Handy dafür ins Feuer legen. Es könnte auch sein, dass wieder was rausfällt. Ja, das ist eine relativ aktuelle Liste, wenn ich es mal politisch korrekt so formulieren darf. Ist noch ein bisschen was hinzugekommen zum TP3. Also wenn Sie TP3 haben, dann werden Sie noch ein paar Sachen noch nicht finden. Ja. Aber die Kollegen arbeiten dran, hier die wichtigen Rollen, die für einen Nano-Server, der ja ein Server sein soll, der in eine der in ein Rechenzentrum ausgeführt wird, dass zumindest die wichtigen Rollen hier in dem System vorhanden sind. Ja. So, was Sie jetzt machen müssen, ist, um das zu machen, um diese Rollen reinzubringen, also diese Features, diese Files da reinzubringen, das ist mit DISM zu arbeiten, ja, mit unserem DISM-Tool. Ist mühsam, da die Zeit ja schon ein bisschen fortgeschritten ist, spare ich Ihnen das Ganze. Also Schritte ist, Sie mounten diese virtuelle Harddisk, dann sagen Sie hier, okay, füg mal hier dieses Package hinzu, was ich haben möchte, nämlich das Webserver-Package, ja. Nehmen Sie dann bitte noch das Language-Pack, also das Sprachpaket, das dazugehörigen noch mit dazu. Dann machen Sie den Sack zu, ja, und starten die VM und danach haben Sie dann Ihren Webserver am Start.
Wenn mein Nano-Server eine Hardware ist?
Wenn Ihr Nano-Server eine Hardware ist, guter Punkt. Das heißt, Sie können das im Prinzip schon im Vorfeld erledigen, also wenn Sie diese VHDX, sage ich jetzt mal, sich erstellen. Ja, oder ich gebe Ihnen mal einen kleinen Hinweis. Der Windows Deployment Server und der Windows Server 2016 kann was verteilen? WIM-Dateien, Windows Images. Was neu hinzugekommen ist, dass er auch VHDX-Dateien verteilen kann. Das heißt, ich habe es noch nicht ausprobiert, wie es mit Nano-Server, sage ich jetzt mal, funktioniert, aber mein Schluss ist nahe, dass, sage ich jetzt mal, das der Schulterschluss ist oder zumindest der wichtige Ansatz ist, wie man überhaupt Nano-Server auf Bare Metal kriegt. Ja? Weil sonst müssen Sie anfangen, irgendwie sich einen Bootstick zu bauen in WinPE mit BCD-Boot, sage ich jetzt mal, Ihren Bootloader zu malträtieren und dann quasi Ihre VHDX-Datei reinzuhängen. Ja? Geht alles, ist nicht schön. Ja? Aber zumindest ist es natürlich schon, es ist ein Mehraufwand, ganz klar. Ja? Okay. Zurück zu den Folien. Ähm, Wie verwalten Sie den Nano-Server? Ja, also gut, das ist von selbst. Also wir, vor der Konsole möchte man eigentlich, glaube ich, nicht viel Zeit verbringen, beziehungsweise selbst wenn man die Konsole auswendig lernen möchte, die ich Ihnen gezeigt habe, dann dauert es nicht sehr lange. Remote-Management ist im Prinzip der Weg, wie Sie Nano-Server verwalten. Ja, wir haben es jetzt quasi hier ganz einfach über PowerShell Remoting gemacht. Was aber auch kommen wird, ist die Thematik Desired State Configuration. Ja, Sie haben es vielleicht schon gesehen, es gibt ein Paket für Desired State Configuration, wo Sie letzten Endes, ich weiß nicht, Desired State Configuration, wer hört das, oder wem ist jetzt momentan noch nicht klar, was das jetzt genau ist? Sie dürfen die Hand heben. Gut. Ganz kurz, Sie beschreiben Ihren Server, wie er aussehen soll. Also so eine Art Steckbrief. Das machen Sie in der PowerShell-Syntax. Ja? Und die Datei, die geben Sie quasi der PowerShell und die PowerShell sorgt dafür, anhand von, guckt in den Steckbrief rein und sagt irgendwie, okay, diesen Steckbrief mache ich jetzt auf den Server und Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, in welchem Zustand das System jetzt gerade schon ist, hat es schon die Hälfte der Komponenten schon mit drauf, sind die schon halb konfiguriert, sondern das macht alles die PowerShell. Ja, die guckt, wo sie ist, sieht den Steckbrief und weiß dann ganz genau, welche Schritte sie machen muss, um den Server zu dem zu machen, was sie in dem Steckbrief festgelegt haben. Ja, ist angenehm. Ja, vielleicht haben wir dann hinten auch noch ein bisschen Zeit irgendwie, da kann ich Ihnen das zeigen, weil ich nicht PowerShell Desired State Demo Hub für eine Webserver-Farm. 3 Nano-Server als Webserver, die alle im Prinzip denselben Inhalt anzeigen sollen. Der Inhalt ist aber noch nicht drauf. Wo kriegen Sie den Inhalt her? Eben über Desired State Configuration von dem File Share. Ja. Könnte man noch zeigen. Für was das Ding auch gedacht ist, ist, dass es quasi integriert wird in DevOps-Toolchains, also sprich unsere ganze DevOps-Thematik, also für das automatisierte Testen, für das Bereitstellen von Servern. Da soll es eine Integration in Visual Studio, denke ich mal, geben. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, aber das ist hier die Verfolgung oder die Idee von der Verwaltung. Wichtig beim Nano-Server ist zu wissen, irgendwie, wir haben keine volle PowerShell auf dem System. Ja? Wir haben keine GUI. Ja? Heißt auch, dass ein paar Komponenten aus der PowerShell nicht laufen würden. Deswegen muss man die PowerShell refactoren oder .NET überhaupt refactoren. Ja? Und das, was dabei rausgekommen ist, ist quasi eine Core Common Language Runtime. Ja? Die Sprache an sich, die Syntax an sich ist komplett. Ja? Auch wie Sie gesehen haben, das Remoting ist im Prinzip dasselbe, die Kommandos sind im Prinzip dasselbe, nur können Sie nicht erwarten, dass Sie die ganzen Commandlets, die Sie jetzt stand heute auf dem Windows Server 2012 oder 2012 ja 2 vorfinden, auch 1:1 auch auf dem Nano-Server haben. Ja? Most Core Engine Components funktionieren, also wie gesagt, es gibt sogar sowas wie Desired State Configuration. Was es aber nicht gibt, ist zum Beispiel PowerShell Workflows. Ja, PowerShell Workflows ist im Prinzip ja eigentlich nur der PowerShell Vorsatz vor der .NET oder vor der Windows Workflow Foundation, was ja eigentlich schon seit längerem im .NET Framework damit dabei ist. Diese Komponente ist nicht im System mit dabei oder beim Nano Server mit dabei. Dann, genau, das habe ich soweit erwähnt. Was es noch gibt, ich weiß nicht, bin ich das? Oder ist die Batterie quasi, geht die Batterie zur Neige? Remotely Managing Nano Server. Es wird sowas geben wie eine webbasierte Verwaltungskonsole. Ja? Also das heißt, das ist sehr spannend, weil da sind ein paar relativ interessante Features dabei, wie zum Beispiel sowas wie ein Sie können auch in die Registry rein, ja? Dateiberechtigungen ändern, sowas in der Art, ja? Nur eben über die Web-Oberfläche. Ich selbst habe sie noch nicht installiert, ich weiß nicht, das ist noch, stand heute noch ein bisschen zu früh, darauf Zugriff zu haben. Aber ich denke, dass das in den späteren Builds durchaus dann noch kommen wird. Oder ich hoffe, dass das, hoffe doch noch sehr stark irgendwie, dass das kommen wird, auch zum Testen. Ja? Core PowerShell geht, also sei es jetzt auch mit der ISE, das heißt, was mit der integrierten Scripting-Umgebung auch gemacht worden ist, ist auch das Remote-Debugging zu erleichtern. Also Sie starten ein Skript mit Breakpoints auf dem Nano-Server und können von Ihrem Client durchsteppen. Ja? Auch das ist mit implementiert. Es gehen auch noch andere Sachen wie Hyper-V-Manager. Ja? Könnte ich Ihnen auch zeigen. Also dafür habe ich den Host hier eigentlich noch mitgebracht. Das heißt, wir haben hier einen Nano-Server laufen. Der lässt Hyper-V ausführen. Und wenn Sie jetzt von Ihrer lokalen Management-Konsole quasi sich verbinden, sagen Sie einfach hier, ja, Nano HV. Dann sehen Sie, da laufen jetzt quasi gerade keine virtuellen Maschinen drauf. Ich könnte jetzt quasi einfach meine Nano-VM, die jetzt hier gerade startet, per Live-Migration quasi auf mein Zielsystem schieben. Ja. Nano HV. Das ist jetzt eine Shared Nothing Live-Migration. Das heißt, ich muss jetzt auch noch den Pfad angeben. Das ist jetzt, sind hier die Pfade, die ich auf dem Server da drüben habe. Legen wir es einfach mal hier ab. Sagen wir mal, mein Nano. 740 Megabyte gilt es zu übertragen. Wow, gleich so viel. Ja. Dauert trotzdem ein bisschen, bis dass er sich einschwingt. Ja. Und letzten Endes, wenn er dann fertig ist, läuft mein Nano-Server, der gerade noch hier berechnet worden ist, dann da drüben. Ja. Also, ja.
Hyper-V-Cluster, ja. Gibt es ja demnächst in Mixpoke. Kann ich da auch 2012 R2 und Nano-Server
einen? Gute Frage, keine Ahnung. Also ich habe selber noch nicht ausprobiert. Es ist schon so, sage ich jetzt mal, dass sich der Funktionsumfang Stand heute noch ein bisschen unterscheidet. Ja? Also zumindest von der Konfiguration, von der Haptik her ist es schon noch ein bisschen anders. Sieht man dann, wenn man rumspielt und quasi Switche anlegt, irgendwie, die scheinen ein bisschen anders zu fungieren oder zu funktionieren. Ich würde aber davon ausgehen, dass man quasi so ein Mixed-Mode-Cluster, dessen Zustand ja nicht dauernd Mixed-Mode sein soll, ja, sind wir uns einig, dass man das dann auch mit Nano-Server machen soll. Ja. Weil schließlich ist es eine Workload. Ja. Ein Hyper-V-Cluster soll ein Nano-Server auch sein. Deswegen würde es mich schon schwer wundern, wenn Sie das nicht implementieren. Ja. Aber vielleicht müssten Sie da so viele Sachen mit reinnehmen, dass es nicht geht. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet, weiß ich nicht mehr. Okay, nächster Punkt wäre Remotely Managing Nano-Server. Haben wir schon gesagt, was alles geht. Failover-Cluster-Manager ist ähnlich. Auch mit dem Server-Manager können Sie zugreifen auf den Nano-Server. Und Performance-Monitor, Event-Viewer, ja, entsprechend mit müssen Sie halt die Berechtigungen haben, beziehungsweise auch die Firewall-Ports freischalten, dann geht es. Ich will Sie nicht erschrecken, weil normalerweise liebe ich solche Slides. Ja, haufenweise Bullet Points, die Audience ist für eine halbe Stunde beschäftigt zu lesen. Es soll Ihnen eigentlich zeigen, dass man den Fehler, den wir bei Core Server begangen haben, nämlich eine Administration oder eine sehr eingeschränkte Administration, das wollte man beim Nano-Server nicht wieder machen. Ja, also das heißt, Sie haben zahlreiche Möglichkeiten, um auf den Nano-Server verwaltungstechnisch zuzugreifen. Man muss es nur wissen. Ja. Wie gesagt, ich kann Ihnen jetzt noch nicht sagen, irgendwie welches das Beste, sage ich jetzt mal, sein wird für die tagtäglichen Aufgaben. Gerade weil es natürlich auch unterschiedliche Rollen und Features gibt, sage ich jetzt mal, die Sie auch auf dem Nano-Server ausführen lassen können. Aber zumindest gibt es an dem Punkt was. Also wie gesagt, das Slide ist für Sie zur Nachbereitung. Packen Sie es aus, wenn Sie das entsprechend brauchen. So, drücken wir noch mal ein bisschen aufs Gas. Also wozu brauche ich den Nano-Server? Verwendungszweck? Born in the Cloud Applications, sage ich gleich noch was dazu. Ja. Der Nano-Server auch für physische Hardware, nicht nur als Betriebssystem in der virtuellen Maschine. Ja. Der Nano-Server ist auch unterstützt auch Windows-Container, ja, und Hyper-V-Container. Kommen wir dann gleich noch dazu. Ja. Schlüsselrollen und Features haben wir schon angesprochen. Und ja, Jeffrey Snover sagt immer so schön, dass der Nano-Server eigentlich so der Nukleus ist, also vom Windows-Server, der Kern des Kerns des Windows-Servers. Ja. Also im Prinzip legen sie da schon einen sehr großen Fokus auf diese Thematik, um das als Basis für ein Serverbetriebssystem zu nehmen. So. Nochmal ein paar Anmerkungen hierzu. Es wird ein Server sein, der dazu gedacht ist, Anwendungen auszuführen. Ja, nicht irgendwelche Anwendungen, sondern spezielle Born-in-the-Cloud-Anwendungen. Das werden Anwendungen sein, die keine GUI haben. Ja? Also erwarten Sie nicht quasi, dass quasi der Teil ist rausgeflogen. Das heißt, der Nano-Server wird kein Terminal-Server werden. Ja? Die Komponenten, die Sie jetzt quasi entwickeln, ja, wenn Sie jetzt Entwickler sind und gegen den Nano-Server entwickeln, dann kann es natürlich schon mal sein, dass man auf irgendwelche APIs oder Schnittstellen zurückgreift, die irgendwo vielleicht mal eine GUI gebraucht haben. Ja? Also es gibt solche, es gibt durchaus Libraries oder Funktionalitäten, die auf den zweiten Blick erstmal dann die GUI nachfordern oder die GUI nachziehen. So. Das heißt, um solche Anwendungen ja, nicht von vornherein quasi ausscheiden zu lassen, ja, weil was würde eine Anwendung machen, wenn eine bestimmte DLL nicht da ist? Sie würde einfach nicht laufen, sind wir uns einig. Ja? Also damit Sie trotzdem solche Anwendungen oder damit Sie erstmal, sage ich jetzt mal, beim Entwickeln von solchen Anwendungen nicht in die Gefahr laufen, gibt es für den Nano-Server eine Unterstützung in Visual Studio. Das heißt, Sie haben ein eigenes Profil oder ein Anwendungsprofil, wo dann drin steht, ja, ich möchte jetzt ein Projekt machen für einen Nano-Server. Und dann haben Sie auch entsprechend IntelliSense für die Funktionalitäten, die Sie eben nur auf einem Nano-Server da haben. Also das wird es geben. Debugging Experience wird auch dabei sein. Und dann wird es noch was anderes geben, eine spannende Thematik, von der ich Stand heute, es ist eine spannende Technologie, ja, wie sie es gemacht haben. Es gilt, die ist dazu da, um ein Problem zu lösen, aber ich kann Ihnen momentan noch nicht sagen, irgendwie, wie gut das die letzten Endes funktionieren wird. Ja? So, es geht wieder um die Thematik, Sie haben irgendeine Anwendung, die in erster oder zweiter Linie eine API referenziert, die irgendwo eine GUI braucht, aber auf dem Nano-Server dann damit ja nicht da ist, ja, weil sie rausgeschmissen worden ist. So, das sind jetzt blöderweise doch ein paar Anwendungen. Ja. Das heißt, man hat irgendwie nach einem Weg gesucht, solche Anwendungen nicht per se, sage ich jetzt mal, auszuschließen, sondern man hat mal geguckt, naja, was brauchen die denn eigentlich von diesen DLLs, von diesen Frameworks? Ja. Kann man denn nicht quasi so eine Art Stub oder Proxy schreiben, ja, der zumindest die üblichen verdächtigen Funktionalitäten implementiert? Aber die Dinge, die dann wirklich eine GUI brauchen, wo es dann unvermeidlich ist, dann zumindest einen Fehler zurückwirft. Ja? Und das sind Reverse Forwarders. Das heißt, spannend wird es dann, also es geht dann quasi weiter, das heißt, wenn Sie DLLs haben oder Anwendungen haben, ja, die und die werden Ihnen dann möglicherweise schon irgendwo bekannt vorkommen, sage ich jetzt mal, bestimmte Komponenten daraus verwenden, ja, für diese DLLs gibt es Reverse Forwarders, das heißt, da gibt es diesen Mechanismus, um was laufen lassen zu können, Stand heute auf einem Nano-Server, so Dinge wie Application Frameworks, wie dass ein PHP auch auf einem Nano-Server funktioniert, ja, dass sowas wie ein Mini-Web-Server, wie ein Nginx auf einem Nano-Server funktioniert, ja, aber auch sowas wie eine MySQL. Ja. Und deswegen braucht man an dem Stand Reverse Forwarder. Es kann sein, dass die irgendwann mal weggehen werden, wenn die Anwendungen wirklich nativ für den Nano-Server entwickelt worden sind, aber Stand heute braucht man eben die. So, damit sind wir erstmal durch mit dem Nano-Server. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter und gehe jetzt nochmal ganz im Schnelldurchlauf auf die Container ein. Was sind Container? Container sind eine Isolierungstechnologie. Ja? Was haben wir denn für Isolierungstechnologien in Windows? Die ist schon relativ alt. Ja? Die ist momentan gerade ein bisschen so im Kommen, beziehungsweise mehr in den Köpfen präsent. Und Container liegt irgendwo dazwischen. Ja? Würden Sie sagen, dass eine Virtualisierung, sage ich jetzt mal, wie Hyper-V eigentlich effizient ist? Das ist jetzt eine doofe Frage, eine Fangfrage, die ich mir jetzt selber gestellt habe. Danke. Ja? Ja. Aber es bringt schon ein bisschen einen Ballast mit. Ne? jedes Mal ein Betriebssystem mit mindestens 20 Gigabyte, ja, und letzten Endes die Anwendung, die drin läuft, braucht vielleicht deutlich weniger. Ja. Haben Sie 10 virtuelle Maschinen drauf laufen, haben Sie 10 mal 20 Gigabyte, Sie emulieren eine eigene Hardware. Ja. Das heißt, Hyper-V ist eine schöne, ich bin Freund davon, ich bin ein Fan von unserem Hypervisor. Ja, ein Typ 1 Hypervisor, der quasi direkt auf der Hardware liegt und den virtuellen Maschinen, die oben drüber laufen, quasi vorgaukelt, sie hätten eine eigene Hardware. Okay? Nur um sie mal kurz abzuholen. So, Container funktionieren anders. Ja? Bei Containern installiert man einmal ein Betriebssystem und sagt, okay, gut, dieses Betriebssystem, das schneiden wir quasi, wenn man so möchte, in Scheiben. Ja? Also die Isolierungsschicht ist nicht mehr jetzt die Hardware, wo man sagt, ich mache aus einer physischen Hardware mehrere virtuelle Hardwares, ja? Sondern die Isolierungsschicht ist der Kernel. Also wenn Sie so wollen, haben die Kollegen in den USA den Windows-Kernel multimandantenfähig geschrieben, sodass quasi nicht nur eine Instanz, ein Windows oben quasi als einziger Nutzer des Kernels quasi fungiert, sondern der Kernel weiß jetzt, okay, da können mehrere Container jetzt drauf zugreifen. Ja? Das heißt, Sie müssen Treiber, die Sie installieren in dem OS, nur einmal installieren, ja? Und haben halt deutlich kleinere Containerschachteln, die Sie auf so einem System ausführen können. So, jetzt gibt es noch was Schräges und das nennt sich, das ist so ein Mittelding zwischen Virtualisierung mit Hyper-V, aber auch zwischen der Technologie, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, nämlich Hyper-V-Container, ja? Wo man quasi wieder den Ansatz macht und sagt irgendwie, okay, es mag Szenarien geben, vielleicht im Hosting-Umfeld, wo man sagt, naja, die Isolierung, ich möchte zwar Container verwenden, ich möchte die Container-Technologie verwenden, ja, aber ich möchte auf die Isolation, die mir eine Hardware-Isolierung bietet, nicht verzichten. Ja? Aus Sicherheitsgründen oder weil ich mich jetzt gerade management-verwaltungstechnisch schon so drauf eingestellt habe. Ja? Und deswegen gibt es die Hyper-V-Container, wo quasi hier wieder diese Hardware virtualisiert wird. Und das ist jetzt nicht, Sie müssen dazu jetzt nicht Hyper-V installieren, ja? Sondern das ist ein... Ich kann es Ihnen technisch, sage ich jetzt mal, nicht im Detail erklären, was Sie da an dem Punkt gezaubert haben, aber es ist ein minimalisierte Virtualisierungsumgebung. Ja, es ist nicht Hyper-V per se, es ist Hyper-V-Technologie, aber es ist nicht Hyper-V, die an der Stelle verwendet werden. Ja. Genau. Für denjenigen, der dann die Container verwendet, soll es dann letzten Endes ein einfacher Schalterumleg, das Umlegen von einem Schalter sein. Das heißt, Sie können anfangen und sagen, ich nehme einen Container von hier unten, ja, und im späteren Punkt sagen Sie, ich möchte den aber mehr isoliert haben, ich möchte den in eine eigene Hardware isoliert haben, dann setzen Sie einfach das Basistemplate um und sagen, okay, jetzt mach mal bitte, nimm mal als Basisvirtualisierung oder als die Virtualisierung, die Hardware-Virtualisierung und Sie booten die Maschine durch oder Ihren Container durch und er läuft besser isoliert. So, jetzt sind wir zeitlich eigentlich schon hinten dran.
Ja? Wenn ich mich mit so einem Container verbinde, also ja. Einem normalen Container, und ich frage den mal einen Computernamen, wird er mir seinen Computernamen sagen? Sagen alle drei Container denselben Computernamen oder haben die unterschiedliche?
Also Stand heute ist es, Container an sich sind jetzt, also kriegen erstmal nur eine ID, die kriegen keinen Computernamen. Ja? Also das ist nicht so, wie sie es sieht. Innerhalb des Containers habe ich erstmal sowas wie ein C-Laufwerk, ja, wo auch mein Windows-Ordner drin ist, wo meine Basis-DLLs drin sind. Ja? Im Schritt kann ich jetzt auch weitergehen und kann im Prinzip auch entsprechende Anwendungen rein installieren, wie zum Beispiel den Mini-Webserver Nginx oder vielleicht eine MySQL-Datenbank. Ja? Sie werden aber nicht einen Container in den Domäne reinhängen. Ja? Und wenn Sie sich jetzt das auf der Zunge zergehen, ja, aber die Anwendung läuft in dem Container. Ja? Wenn Sie jetzt eine Anwendung haben, die eine Authentifizierung braucht, diese in der Domäne machen, dann sind sie erstmal Stand heute mit Container nicht gut beraten. Ja? Also es gibt durchaus bei Container noch offene Fragen. Container sind nicht dazu da, langläufige Business-Anwendungen zu hosten. Ein Container ist was Schnelllebiges. Ein Container ist gut geeignet für Batch-Jobs, sage ich jetzt mal, oder für Tasks. Ja? Sie starten den Container schnell, Sie löschen den Container schnell. Wenn ein Container sich nicht so verhält, wie Sie wollen, dann schmeißen Sie den weg. Ja? Das heißt, von der Entwicklungsseite her sind wir noch nicht, kann ich Ihnen noch keine zahlreichen Beispiele nennen von Anwendungen, die in den Container gepackt worden sind. Ja? Einerseits, weil ich es nicht weiß. Andererseits, weil ich auch glaube, dass wir quasi gerade an dem Zug sind, der jetzt erst losfährt, ja, in dem Punkt. Aber ich wollte noch ganz kurz mal noch vielleicht noch eine Demo hier zeigen. Und das ist jetzt aus Zeitgründen mal auch ein Video. Ja? Es gibt eine PowerShell-Unterstützung für Container. Ja? Wir haben jetzt auf der rechten Seite, ich weiß es jetzt nicht, ich glaube, es ist ein Windows Server Core. Läuft die schon? Ja? So, und was jetzt hier gemacht wird, er guckt erstmal nach, gibt es denn schon Container, die auf dem System vorhanden sind? Nee, gibt noch keinen Container, der hier läuft, aber es gibt schon sowas wie ein Container-Image, ja, also ein Windows Server Core-Image. Ja, also das ist ein Basis, so ein Container besteht immer aus einem Basis-Betriebssystem-Image. Stand heute gibt es das nur mit Windows Server Core oder mit Nano Server. Ja, das sind die Betriebssystem-Bits. Ja. Und dann ist die Idee, wenn Sie mit Containern arbeiten, dass Sie sich Ihren eigenen Container bauen. Ja? Das heißt, was er hier jetzt macht, ist, er stellt sich nochmal einen Switch, das heißt, so eine virtuelle Maschine, nee, so ein Container will ja auch mit der Außenwelt kommunizieren, das heißt, der soll auch eine eigene IP-Adresse bekommen. Ja? Stand heute ist es so, Sie sehen es hier unten, dass es über Nothing läuft. Ja? Also der Container kriegt eine IP-Adresse, die dann von dem Container-Host genattet wird auf die Außenwelt. Ja? Wenn wir jetzt hier, ich spule mal ein bisschen vor hier. So, was er jetzt hier macht, ist, er stellt sich einen neuen Container, der quasi an diesen Switch hängt. Ja? Speichert das ganze Ding in eine Variable, also er gibt ihm quasi einen Namen, er sagt erstmal, was ist mein Basisbetriebssystem, das ich verwende, nämlich das Windows Server Core Image. Dann sagt er hier, okay, ich heiße MyContainer. Dann liegt er quasi in so einer Art Repository. Ja? Und den kann ich jetzt quasi starten und dann via PowerShell Remoting in diesen Container mich quasi verbinden. Und da werden Sie dann quasi gleich sehen, dass der kriegt keinen Namen, sondern der kriegt eine GUID oder so eine ID an der Stelle. Ja? Also ganz vorne links hier der Bereich, einfach ein Nummernkürzel. Ja? Wenn Sie jetzt sowas machen wie ein IP-Config, werden Sie sehen, der hat eine IP-Adresse, ja? Die genattet ist. Ja? So, was man jetzt hier schön machen kann, ist, oder was er jetzt hier gleich machen wird, ist, er wird sich quasi diesen Nginx, diesen Mini-Webserver runterladen und in den Ordner packen. Und danach wird er quasi hier diesen Container runterfahren, eine Schleife drum machen, also sprich einen neuen Container bauen und dieses Webserver-Container-Image quasi in sein Repository legen.
Ja. Physik kann ich ja dann im Endeffekt nur einmal Port 80 durchladen.
Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, Sie haben, es sind noch nicht alle Fragen beantwortet. Ja? Das ist, also Domain Join finde ich einen spannenden. Ja? Persistenz, wie geht man mit Datenhaltung um? Das heißt, wenn Sie Anwendungen haben, die in Datenbanken speichern, was machen Sie dann, wenn ein Container schnelllebig ist? Antwort heute ist, Datenbank außerhalb hosten. Das heißt, und wie gehen Sie zum Beispiel mit Updates um, mit Patching von Container-Images? Ja? Dazu müssen Sie auch oder muss auch noch eine Lösung gefunden oder gebaut werden. Ja? Aber es ist, Jetzt vielleicht mal hier, das, um das hier nochmal ein bisschen abzubrechen, warum ist das alles oder warum ist das Thema eigentlich dann spannend? Weil es ja schon ein paar Einschränkungen mitgibt oder mitbringt. Ja? Also ein Szenario, wo Container immer wieder gebracht werden, ja? Das ist hier diese DevOps-Thematik. Ja? Also das Bild, was ich Ihnen vermitteln möchte, ist, Sie haben quasi eine Softwarefirma, die nicht nach Wasserfall programmiert, also heute Spec schreiben und in 3 Jahren eine Software rausbringen, hoffentlich, ja, sondern eine Firma, die quasi alle 3 Monate oder jeden Monat ein Release rausbringt. Wenn Sie so noch entwickeln, dann müssen Sie auch testen. Da ist auch das Testing automatisiert. Und beim Testing heißt es, Sie müssen ja gegen irgendwas testen, das heißt, Provisionierung von virtuellen Maschinen ist damit dann auch mit schon automatisiert. Ja? So, was machen Sie jetzt, wenn Sie Code-Komponenten schreiben, die eine Vielzahl von unterschiedlichen Frameworks verwenden? Der Admin ist immer der Depp, der dann quasi sagt, ich muss das installieren, aber ich weiß nicht, welche ganzen Cross-Referenzen du für deine Anwendung brauchst. Ja? Und jetzt kommen Container in dieses Spiel, weil Containers quasi ermöglichen, dass der Entwickler nicht sagen muss, okay, hier hast du mal eine 20 GB oder eine 50 GB große VM, die du testen kannst, ja, per E-Mail übers Web schicken, sondern hier hast du mal die 3 Container, die du brauchst, das Basis-Container-Image, das hast du eh schon, jetzt kriegst du noch mein Datenbank-Container-Image und darauf habe ich jetzt noch mein Anwendungs-Container-Image, die 3 gehören zusammen und wenn du die quasi die 3 startest oder implementierst, dann hast du alles das, was du brauchst. Ja? Das heißt, Container ist eine Art und Weise, wie sie quasi diese IT-Pro-Schicht, also die Admin, die Betriebsschicht mit den Entwicklern zusammenbringen. Ja? Das heißt, sie können sich, wenn sie so wollen, sind Container ein Format. Ja? Und in dem Zuge wird immer ein Name genannt, nämlich die Firma Docker. Ja? Weil Containertechnologien sind nicht neu. Sie sind neu für Windows, aber für Linux gibt es sie schon 20 Jahre, habe ich mir sagen lassen. Ja? Die Frage ist nur, was ist in den letzten 20 Jahren passiert? Wieso hat die keiner angefasst? Das hat quasi erst die Firma Docker gebraucht, die jetzt nicht hergegangen sind und die Containertechnologie, die Basistechnologie revolutioniert haben. Nee, die ist noch dieselbe. Aber was die gemacht haben ist, und das sagen sie selber, die haben den Weg gefunden, Anwendungen, die dann letzten Endes, sage ich jetzt mal, in Containern laufen, zu beschreiben. Also wenn Sie so wollen, ein Dateiformat für Container mit den entsprechenden Management- und Verwaltungstools drumherum. Ja? Und nicht nur das haben Sie gemacht, sondern Sie haben quasi gleich gesagt, irgendwie, okay, wenn man jetzt quasi, wenn sich die ganze Entwicklerwelt unsere Tools herunterlädt, um Container zu erstellen, dann könnte man doch eigentlich quasi noch einen Webshare zur Verfügung stellen, mehr oder weniger, wo diese ganzen Anwendungspakete gleich direkt gehostet werden und Gott und die Welt kann sich quasi so als Art Container-App-Store daraus bedienen. Ja? Und das bietet Docker an und deswegen, sage ich jetzt mal, investiert auch eine Microsoft sehr stark in den Bereich, weil zu erwarten ist, dass da auch deutlich mehr passieren wird. So, ich bin über der Zeit. Danke fürs trotzdem hierbleiben. Ich hoffe, es waren spannende Dinge dabei für Sie. Ich wünsche noch ein schönes Event. Machen Sie es gut. Wenn noch Fragen sind, gerne dann hier oder draußen.